Yes! Samuel, Climate Changer. Wir haben uns gedacht, als Illustration stellen wir heute die Klimaanlage ab. Damit wir so richtig die Klimaveränderung können spüren an unserem eigenen Sein. Nein, ich habe wirklich aufpassen diese Woche. Sie haben uns letzte Woche gesagt, nächsten Sonntag läuft die Klimaanlage wieder. Ich habe gedacht, yes, come on. Jetzt ist das Teil erst letzten Freitag gekommen und die Bude, ich sage den Namen jetzt nicht, sie hat gesagt, wir haben so viel zu tun, wir können es leider nicht mehr diese Woche machen, aber anfangs nächste Woche kommen wir. Ich habe gedacht, ja, nützt uns nicht mehr sehr viel, wenn wir den ganzen Juli nachher nicht mehr da rein sind, sondern auf die Berge hochgehen, beten. Yes, wir sind in dieser Serie Samuel, Climate Changer, am Ende. Und wir schauen heute die letzten Kapitel so aus dem Leben von Samuel an. Nochmal ein paar inspirierende Gedanken, hoffentlich für dich. Und ich wünsche mir, dass du aus dieser Serie so etwas kannst mitnehmen, wo du in deinem Alltag rein kannst umsetzen und brauchen, dass dort, wo Gott dich hingestellt hat, du kannst das Klima, das geistliche Klima positiv prägen und verändern. Und ich glaube, das, was Samuel ausgemacht hat, wieso dass er so ein krasser Climate Changer war, ist, er war von Gottes Geist erfüllt gewesen, vom Kopf bis zum Fuß. Und er hat so eine innige Beziehung gehabt, zu Gott und hat so krass seine Stimme gehört. Ich glaube, das hat so viel verändert in seinem Leben. Er war voll von Gottes Geist. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, wenn du an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat, willst du ein Climate Changer sein. Im Galater 5 lesen wir von dieser Frucht vom Geist, was heisst, was die hervorbringt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und wenn das aus deinem Leben rausfließt, dann wirst du das Klima um dich herum ganz automatisch verändern. Und ich glaube, das ist das, was Samuel ausgemacht hat. Kolosser 1,27 steht, und das gilt für dich und für mich heute, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wenn du ein Kind von Gott bist, wenn du Ja sagst zu Jesus, kommt der Geist von Gott in dein Leben und fängt an, in deinem Leben zu wirken. Fängt an, die Frucht wachsen zu lassen. Und das ist Hoffnung auf Herrlichkeit. Und egal, ob es da in 20 Grad ist oder 40 Grad, weißt du, Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und am Anfang habe ich mich so aufgeregt, dachte, wieso funktioniert jetzt die Klima nicht? Aber come on, first world problems. Es spielt keine Rolle. Ich glaube und ich weiß, dass Gott uns heute Abend genau gleich kann begegnen, weil ihm ist alles möglich. Wir werden heute zusammen Kapitel 13 bis 15 anschauen. Und es ist so eine Fülle von Themen in diesen Kapiteln. Wirklich eine Fülle. Und darum haben wir gesagt, lass uns den Sonntag heute überraschend nennen. Weil es einfach ein Überraschungsei wird und weil ich es auch immer wieder überraschend finde, wie das Samuel in gewissen Situationen von seinem Leben reagiert. Am ersten, wir gehen rein ins Kapitel 13 und am ersten Gedanken habe ich den Titel gegeben, Choose, Faith or Fear. Wir können wählen, Glauben oder Furcht. Und das fängt an mit dem König Saul, ist 2 Jahre König gewesen und er hat angefangen, so ein kleines Heer aufzubauen. Und ein Teil hat er dem Jonathan gegeben, der andere Teil hat er befehligt. Jonathan war sein Sohn gewesen. Und der Jonathan, das ist ein junger, ich würde jetzt mal sagen, ein leichtsinniger Typ gewesen. Und er hat angefangen, den Nachbarn seine Wachbüsten anzugreifen. Und er war siegreich gewesen. Und man hat den König besungen für das. Das kannst du lesen im 1. Samuel Kapitel 13, Vers 4 heißt es, wie ein Lauffeuer ging es durch das ganze Land. Habt ihr schon gehört, Saul hat die Wachposten der Philister geschlagen. Und das war normal, er für einen erfolgreichen Kampf, der hat logischerweise am König gehört, obwohl der König vielleicht gar nichts gemacht hat. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass du machst und tust und jemand anders streicht die Lorbeeren ein. Das allein wäre ein Thema, wo wir einen Abend darüber diskutieren könnten, machen wir aber nicht. Auf jeden Fall, der Saul hat die Lorbeeren eingestrichen und nachher heisst es weiter, das werden die Philister bestimmt nicht auf sich sitzen lassen. Und nein, das werden sie nicht, weil du musst wissen, die Philister haben viel ein grösseres Heer gehabt als die Israeliten. Das heisst, dass ihr Heer unzählbar gewesen ist. X Tausende von Soldaten. Und die Israeliten hatten 3000 gehabt. Kennst du so Situationen, wo du vielleicht eine Entscheidung triffst oder etwas sagst und im Nachhinein merkst, ups, ich glaube, ich habe voll in ein Wespennest gestochen oder eingelangt. Oder wer hat schon mal ein Wespennest aufgescheucht? Und die Dinger, oder, die kommen aggressiv, wie sie sind, kommen auf dich los und du merkst, vielleicht auch im Gespräch, am Gesichtsausdruck von deinem Gegenüber, ups, das war vielleicht jetzt nicht das richtige Thema, um mit dieser Person anzusprechen. Und wie haben die Israeliten reagiert, als sie das gemerkt haben, was sie da genau ausgelöst haben? Heisst es, als die Israeliten die Übermacht der Philister sahen, der ihr eigenes Heer niemals gewachsen sein konnte, verkrochen sie sich in Höhlen, Dickichten und Felsspalten, in Grabhöhlen und Zisternen. Also sie sind abgehauen, sie haben sich von dieser Furcht vom Feind, von dieser Übermacht, haben sie sich beherrschen lassen und haben sich versteckt. Da zieht ein gewaltiger Sturm auf, wo sie ganz genau wissen, wir werden nie in der Lage sein, den Sturm zu bewältigen. Der Sturm ist viel zu gross für uns. Wir werden es niemals schaffen, da durchzukommen. Und sie merken, das Einzige, was uns helfen kann, ist ein Wunder. Kennst du so Situationen in deinem Leben, wo vielleicht Stürme aufziehen und wo du merkst, das Einzige, was mich jetzt da durchbringen kann, ist ein Wunder. Und etwas, was wir machen können, ist beten. Vielleicht bet nächstes Mal nicht für ein Wunder, sondern bet darum, dass Gott dir den Glauben schenkt. Dass du da wirst können durchgehen. Glauben ist so etwas Kraftvolles in unserem Leben. Schlussendlich geht es nicht darum, was hast du für Tools und für Fähigkeiten in erster Linie, wenn du mit Gott unterwegs bist, weil du hast einen Gott, der hat alle Tools und alle Fähigkeiten. Aber oftmals ist es entscheidend, glaube ich, wage ich den Schritt? Und wenn wir den Glauben nicht haben, dann lass uns darum bitten, lass uns Gott darum anflehen. Die Jünger haben so eine Situation erlebt, wo sie einen Dämon nicht haben austreiben können und sie kommen zu Jesus und sagen, wieso haben wir das nicht können? Und Jesus antwortet ihnen in Matthäus 17, Vers 20 folgendes, wegen eures Kleinglaubens, antwortete er, ich sage euch selbst, wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn ist, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. So crazy, was wir da für eine Verheißung haben. Wenn du vor einem Sturm stehst in deinem Leben, ist das, was du wirklich brauchst, glaube ich, das ist der Glaube, der Berge versetzen kann. Und um den können wir beten. Das ist das, was der Geist Gottes uns kann und will schenken. Weil Glaube ist ein Katalysator für Wunder von Gott. Dort, wo grosser Glauben ist, dort musst du in der Regel nicht weit suchen und du findest auch die grossen Wunder. Wir können uns entscheiden zu wählen, Furcht oder Glauben. Es gibt ein interessantes Tier in der Wildnis und das ist der Bison. Und der hat eine Angewohnheit, wenn ein Sturm auf ihn zukommt, alle Tiere kehren sich um und rennen vom Sturm davon. Das Problem ist, der Sturm ist viel schneller als die Tierli und somit sind sie viel länger im Sturm inne, als sie eigentlich müssten. Und der Bison, er stellt sich genau zum Sturm gering ab aus Eckle, rennt gerade durch den Sturm durch und ist somit viel schneller wieder aus dem Sturm draussen. Und das Bild hat mich mega inspiriert. Die Stürme auch in meinem zu leben, nicht vor denen davon zu laufen, weil früher oder später holen sie uns meistens wieder ein, sondern die Sachen anzugehen, die Sachen zu facen. Der nächste Punkt oder der nächste Gedanke habe ich genannt, die Geduld oder Glaubensprobe. Und der Saul befindet sich in so einer Geduld oder Glaubensprobe inne. Ich meine, da kommt das riesige Heer auf ihn zu. Und der Samuel gibt ihm einen Auftrag und sagt, hey, wart, bis ich komme und euch segne. Lass uns zusammen Gott bitten, dass er sein Segen zu dem Ganzen möge dazugeben. Und der Samuel, wie soll ich sagen? Er hat ein bisschen Verspätung. Er kommt nicht pünktlich. Er wird zu uns in unsere Gesellschaft heute hineinpassen. Wenn niemandem zu nahe treten. Er kommt zu spät und der Saul verliert Geduld, er verliert seine Nerven und er fängt an und macht das Opfer selber. Obwohl er genau weiß, dass das nicht seine Aufgabe ist. Ja, dass Gott das sogar verboten hat. Weil er die Geduld verliert. Weil er den Glauben verliert, dass Gott zu seinen Verheißungen stehen wird. Und geht es dir vielleicht nicht manchmal auch so, dass wir Menschen dazu tendieren, wenn Gott nicht direkt eingreift, dass wir sagen, ja, dann nehme ich selber in die Hand. Dann schaue ich doch selber. Und ich glaube, das ist etwas, was selten bis nie gut kommt. Das lehrt uns die Geschichte vom Saul. Es gibt drei Möglichkeiten, wie wir reagieren können, wenn wir in so einer Situation hineinstecken. Zwei negative und ein positiv. Ich bringe euch zuerst die negative Mehrzahl. Also das Erste, was wir vielleicht machen, ist, wir erstarren. Die Situation überwältigt uns so, die Furcht nimmt uns so gefangen, dass wir gar nicht mehr reagieren können. Wir erstarren und werden passiv, lassen vielleicht die Situation über uns ergehen. Umstände fangen uns an zu bestimmen. Oder die zweite Reaktion, wir geraten in Panik und wir fangen an, eigenmächtige Entscheidungen zu treffen, wie der Saul sie auch getroffen hat. Wir haben das Gefühl, jetzt muss ich doch das Steuerrad von meinem Leben selber umreißen. Und vielleicht ist es ein Bild, wie wenn du auf ein Bahngleis stehst und dem Zug sagen, stopp, ich halte dich jetzt auf. Das ist eine Aufgabe, die wir gar nicht können schaffen oder bewältigen, aus uns heraus. Und dann gibt es noch die dritte, die positive. Und das ist, du wirst von Glauben erfüllt. Du schaust auf den Jesus, du hörst von seinen Geschichten, was er alles da hat und heute noch tut. Und der Berg ist immer noch da. Aber du weißt, mit Jesus an meiner Seite ist alles möglich. Mit dem Glauben kann ich Berge versetzen. Und du kannst geduldig warten, weil du vertraust und weil du weißt, dass Gott dich nicht wird im Stich lassen. Dass du sein auserwähltes Kind bist. Der Saul hat sich für Furcht und für Panik entschieden. Und es ist nicht gut rausgekommen in seinem Leben. Er hat falsche Verantwortung wahrgenommen. Die Aufgabe, die eigentlich am Samuel seine gewesen wäre, als dem Gottesvertreter, wo der Samuel war. Und lass uns lesen, wie der Samuel reagiert, wenn er kommt und das sieht. Das lesen wir Vers, Kapitel 13, Vers 11 bis 14. Doch Samuel stellte ihn sofort zur Rede. Was hast du getan? Saul versuchte sich zu rechtfertigen. Die Soldaten begannen schon davonzulaufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie uns jeden Moment in Gilgal angreifen. Ich wollte aber auf jeden Fall vorher noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Das war sehr dumm von dir. erwiderte Samuel. Du hast den Befehl des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht. Er wollte dir und deinen Nachkommen für alle Zeit die Königsherrschaft über Israel geben. Du aber hast sie durch dein voreiliges Handeln verspielt. Schau, der Saul hat probiert, sich selber zu retten. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie so schlimm war, dass er das Opfer gemacht hat. Dass er geopfert hat. Sondern ich glaube, das, was Gott in seinem Herz getroffen hat, ist, dass er sich selber hat retten wollte. Dass er nicht darauf vertraut hat, dass die Verheißungen und Zusagen, die Gott ihm gegeben hat, über all die Jahre hinweg, dass Gott zu denen wird stehen. Und Joy hat vor einer Woche darüber geredet, dass wir auch im ersten Teil der Bibel, in dem Alten Testament, sollen nach Jesus suchen. Und das ist für mich Evangelium pur, was wir da lesen, weil es heute nicht genau so ist. Dass so viele probieren, sich irgendwie selber zu retten, selber gerecht zu machen und vertrauen nicht auf den Gott. Und Gott steht da mit offenen Armen und sagt, hey, ich habe meinen Sohn gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben, um dich zu retten. Probier nicht, dich selber zu retten, weil es kommt nicht gut. Schau, es geht nicht darum, dass wir in Passivität verfallen und jetzt einfach Geduld, ja, dann chillen wir es halt einfach, bis Jesus wiederkommt. Sondern es geht darum, dass wir in unserem Leben keine eigenmächtigen und egoistischen Entscheidungen treffen. Selbstbestimmt ist so ein modernes Wort, so ein positives Wort. Aber ich will nicht selbstbestimmt leben, ich will Geist Gottes bestimmt leben. Und das ist manchmal so ein Challenge, vielleicht kennst du das in meinem Leben. Das kämpft immer so ein bisschen miteinander. Meine eigene Natur, mein Sein, meine Seele gegen das, was eigentlich Gottes Geist will. Und das lesen wir auch im Galater 5,17, was heisst, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Ich kenne das mega gut. Das ist der Kampf, den wir kämpfen können, der Kampf vom Glauben. Und ich möchte dich fragen heute Abend, wo triffst du vielleicht noch eigenmächtige Entscheidungen? Wo sagst du, ich will mein Leben aber selbstbestimmt leben? Der Bereich Gott, der will ich behalten. Und vielleicht klopft der Geist von Gott heute Abend an deine Herzenstür und sagt, mein Kind, ich will in deinem Leben Veränderung schaffen. Ich will dich erfüllen mit all dem Guten, was ich für dich parat habe. Wir flutschen über. Sind ihr noch dabei? Schnell Deo-Test machen. Heute zeigt sich, welches Deo das wirklich verhebt. So gut. Wir gehen rein ins Kapitel 14. Und dem habe ich den Titel gegeben, Vertrau auf Gott. Im Kapitel 14 kommt eine Wende in die Geschichte hinein. Wir sehen, wie der Jonathan, der das Ganze eigentlich angezettelt hat, wie er anfängt, auf Gottes Stimme zu hören und irgendwie Gott in die Entscheidung mit einbezieht. Ja, was sollen wir denn jetzt genau machen? Und Gott fängt an, zum Jonathan zu reden. Und das wird der Gamechanger von dieser Story. Das kannst du nachlesen, Vers 6 und 7, was denn heisst, Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr. Mir gefällt die Formulierung, da gehört mir auch so ein bisschen der Leichtsinn raus, nicht? Aber auf jeden Fall, er hat Glauben gehabt, denn es ist immerhin um sein Leben gegangen, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger. Ich bin dabei. Du kannst auf mich zählen. Und nachher schleichen sie sich dort an und dann redet Gott rein und sie greifen den Wachposten an von den Philister und sie schaffen den Wachposten zu erobern. 20 Philister-Soldaten verlieren ihr Leben. Und jetzt, ich meine, gegen unzählige Armee von Soldaten, was sind da schon 20 Nasen? Was sind da schon 20 Knöchel? Kannst du dir denken? Und ich merke, manchmal denke ich genau gleich. Was kann ich schon tun? Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber die Entscheidung, der Glaubensschritt, auf Gott hören und den Glaubensschritt machen, hat alles verändert in dieser Story. Weil durch den Glauben von Jonathan, dass Gott das Ganze noch umreissen kann, hat Gott eingegriffen. Und das lesen wir im Vers 15, was nachher heisst. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus. Im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die die israelitischen Dörfer ausplündern und zerstören sollten. Und dann bebte die Erde. So versetzte Gott alle Philister in Angst und Schrecken. Und Gott schenkte den Israeliten den Sieg. Obwohl sie völlig in der Unterzahl sind, und eigentlich keine Chance gehabt hätten. Weil der Jonathan den Glaubensschritt gegangen ist, auf Gott gelost hat. Und wenn du in die Kirchengeschichte schaust, sind es immer wieder Männer und Frauen, die genau so handeln. Die sagen, hey, und ich kann einen Unterschied machen. Weil es geht nicht darum, was ich kann und wer ich bin, sondern es geht darum, was Gott kann und wer er ist. Und er lebt in mir rein. Und ich möchte dich fragen heute Abend, wo ist es vielleicht für dich dran, aus deiner Passivität rauszukommen und zu sagen, Gott, da bin ich. Brauch mich. Mein Leben, es gehört dir. Zeig mir, wo ich meine ersten Schritte gehen kann im Glauben. Oder vielleicht, wo ich wieder neu kann, Schritt gehen im Glauben. Ich will es tun. Und wenn wir das machen, dann erleben wir, wie Gott für uns kämpft. Und es gibt nichts Besseres als das. Wenn du siehst, wie Gott deine Schlachten kämpft, wo du vielleicht am Kämpfen bist, wo dich zermürbt, wenn er kommt, das ist das Beste, was uns passieren kann. Wir haben es bald geschafft, wir gehen noch ins letzte Kapitel, ins Kapitel 15. Dem habe ich den Titel gegeben, Dein Wille soll geschehen. Der Samuel kommt zum Saul nach dem allem, das ist jetzt wie die Geschichte ist in sich abgeschlossen und er gibt den Israeliten einen Auftrag. Und zwar gibt der Samuel dem Saul einen Gerichtsauftrag von Gott und er sagt ihm, hey, tun das Volk der Amalekiter ausrotten. Weil die Amalekiter, das war ein grausames Volk in der damaligen Zeit und wo das Volk Gottes hat wollen ins verheißene Land reinziehen. Sind die Amalekiter haben sich ihnen in den Weg gestellt und sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Israeliten und somit das Volk von Gott und Verheißungen auszulöschen. Und so hat Gott die Gerichtsbotschaft am Saul in Auftrag gegeben. Und die ganze Thematik von diesen Gotteskrieg jetzt an so einem Abend aufzugreifen bei gefühlten 40 Grad, ich glaube, das würde uns alle so ein bisschen überlasten, sage ich jetzt mal. Vielleicht ich nicht, aber mich auf jeden Fall schon. Darum möchte ich jetzt da wie nicht aufs Detail drauf eingehen. Aber wir sehen immer wieder im ersten Teil der Bibel, wie Gott so Gerichtsaufträge gibt an sein Volk. Und ich frage mich manchmal auch, was soll das genau, was hat sich Gott da dabei überlegt? Und ich muss dir sagen, ich habe für mich keine abschließende Antworten gefunden bis jetzt. Aber ich habe schon ganz viele interessante Gespräche gehabt, ich habe schon ganz viele mega inspirierende Inputs über das gehört und auch Ansätze. Und ich tue mega gerne mit dir diskutieren, vielleicht nach der Celebration, bei einem kühlen Getränk. Wenn dich das noch mehr interessiert, wenn du da vielleicht gerade auch noch Fragen hast, die dir auf der Zunge brennen. Ich persönlich habe mich damit abgefunden, dass es in der Bibel dass es einfach gewisse Spannungen gibt, theologische Spannungen, die ich nicht verstehe, die ich vielleicht noch nicht gerade kann von heute auf morgen auflösen, aber wo auch okay ist. Weil ich denke manchmal, hey, wir sind seine Geschöpfe und er ist der Schöpfer. Es langt, wenn er es versteht. Und wir müssen nicht immer alles bis ins letzte Detail verstehen. Und spätestens, wenn wir mal werden bei ihm sein, ich glaube, dann werden wir alles verstehen. Und ich glaube, wir alle, das heisst sowieso, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist. Und wir werden alle sagen, ah ja, es macht völlig Sinn. Es ist so gut. Wir haben auch da die drei Möglichkeiten zu reagieren. Das eine ist Passivität, dass man einfach sagt, ja, pff, interessiert mich nicht, ich will das nicht hören, ich lese es nicht. Als Testament sowieso schwierig. Oder wir werden panisch und fangen an, das zu bekämpfen, entwickeln irgendwelche einseitige Theologien, wo wir gewisse Sachen einfach ausschliessen aus der Bibel. Ist vielleicht auch nicht die beste Lösung. Oder aber wir sagen, wir warten geduldig. Gott wird es wissen und bittet ihn, dass er uns immer mehr Offenbarung schenken kann in unserem persönlichen Leben. Der Saul führt den Gerichtsauftrag zwar aus, aber nicht nach Gottes Anweisungen, sondern nach seinen eigenen Bedürfnissen und Bedingungen. Er bereichert sich dann an der Beute von diesen Amalekiter, obwohl Gott ihm ganz klar gesagt hat, dass er das nicht machen soll. Und wo der Samuel von dem gehört hat, reagiert er folgendermaßen. Da sagte der Herr zu Samuel, also redet Gott mit dem Samuel: Ich wünschte, ich hätte Saul nie zum König gemacht, denn er hat mir den Rücken gekehrt und meine Befehle nicht ausgeführt. Samuel war deswegen sehr aufgewühlt und betete die ganze Nacht laut und eindringlich zum Herrn. Der Samuel hätte irgendwie können reagieren, hätte können zum Saul gehen und ihm links und rechts eins an die Tore geben oder was auch immer. Aber ich finde es so inspirierend, dass er einfach ins Gebet geht. Er weiß, in dieser Situation kann nur Gott mir helfen, kann nur Gott mir Trost schenken. Er geht ins Gebet. Und das ist etwas, glaube ich, was wir lernen können aus dem Leben von Samuel. Wenn du ein Climate Changer sein willst, dann ist eines von diesen Tools, die du mitnehmen kannst, das Gebet, wo wir auch hoffentlich im nächsten Monat so viel prägen und verändern in diesem Kanton, wenn wir zusammenstehen und beten, glaube ich, dass in dem eine unglaubliche Power liegt. Der Samuel stellt nachher den Saul zur Rede und sagt, hey, wieso bist du ungehorsam gewesen? Wieso hast du nicht auf Gott gelost? Und der Saul probiert sich schon wieder so ein bisschen rauszureden. Und er sagt, ja, weisst, und die Soldaten wollen, und ich habe Angst gehabt. Und er probiert sich rauszureden. Er tut sogar unter den religiösen Deckmantel und sagt, ja, weisst, die besten Tiere haben wir mitgenommen, um sie Gott können opfern. Und er probiert sich einfach so rauszureden und nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Und ich möchte dich fragen heute Abend, kennst du das vielleicht auch in deinem Leben, die Ausreden? Du weißt eigentlich ganz genau, dass dir Sachen vielleicht nicht gut tun, aber du bringst immer wieder die Ausreden. Und ich glaube, das ist so etwas Teuflisches und Zerstörendes, was wir im Leben von Samuel, vom Saul sehen. Er hat immer wieder die Ausreden gebracht. Und das hat sein Leben schlussendlich zu Fall gebracht, weil er nicht hergestanden ist und die Verantwortung übernommen hat. Und das kenne ich irgendwie aus meinem Leben und ich kenne es auch so ein bisschen bei uns, unter uns Christen, dass wir irgendwie probieren, das Evangelium so ein bisschen auf unser Leben zuzuschneiden, anstatt dass wir unser Leben würden aufs Evangelium zuschneiden. Zum Beispiel etwas, was ich finde, das mega weit verbreitet ist, ist das Pick and Choose. Wir wählen einfach nur die Sachen aus der Bibel aus, wo wir auf eine Postkarte drücken und an unseren Kühlschrank heften. Dass sie einfach so schön sind. Aber ich glaube, das ist ungesund, wenn wir einfach anfangen, nur noch Sachen auszuwählen, die uns passen. Oder was Jesus uns alles herausgefordert hat. Wir, Wir ignorieren es professionell und denken, ja, er kann ja nicht mich damit meinen. Dass ich alles hinter mir lassen soll. Dass ich mein ganzes Leben soll ihm geben soll. Also vielleicht meint er den neben mir, aber mich doch nicht. Kennst du so Gedanken? Matthäus 10, 22 heisst es, alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt, sagt Jesus. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer und ein Diener hat es nicht besser als sein Herr. Sie können zufrieden sein, wenn es ihnen genauso geht wie ihrem Lehrer oder ihrem Herrn. Wenn man aber dem Herrn des Hauses schon einen Teufel genannt hat, was werden sie erst zu seinen Angehörigen sagen? Uns ist so viel Gutes verheißen, so viel Gutes, so viel Leben, so viel Freude, so viel Hoffnung. Aber können wir das alles auch haben und in dem Leben, wenn unsere Umstände eben vielleicht nicht so gut sind? Wenn uns Leute vielleicht anfeinden wegen unserem Glauben? Ich möchte dich fragen heute Abend, wo hast du vielleicht den Auftrag, den Gott dir gegeben hat? Oder wo Gott in dein Leben geredet hat, so ein bisschen auf deine Bedürfnisse und auf deine Verhältnisse angepasst. Wo hast du das Wort von Gott vielleicht so ein bisschen zurechtgestutzt, dass es dich nicht allzu fest in deinem Leben herausfordert? Etwas, was mir immer wieder hilft zu beten, ist der Psalm 139 und den möchte ich euch zum Schluss vorlesen, was heisst, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Und ich glaube, Gott wünscht sich in erster Linie unser Herzensgehorsam. Der Saul war immer wieder ungehorsam. Weil das ist das, was er brauchen kann, um dein Leben zu brauchen, um diese Welt zu verändern. Er braucht nicht deine Tools in erster Linie, weil er hat alles selber. Aber das, was wirklich einen Unterschied macht, ist, wenn wir aus Freude, aus Liebe ihm gehorsam sind und das tun, was der Geist Gottes in unser Herz hineinlegt. Weil dann wird sich die Welt verändern, wird sich die Stadt verändern. Davon bin ich felsenfest überzogen. Dann wird sich dein Umfeld verändern. Ich habe dir zum Schluss diese Punkte nochmal eingeblendet. Und ich möchte dich ermutigen, auch etwas zu nehmen heute Abend. Dass du dir einen Next Step definierst, wo der Heilige Geist vielleicht heute zu dir geredet hat, wo du merkst, das klopft an in meinem Herz. Ich möchte das weiter bewegen. Dass du das nimmst und vielleicht an dem dranbleibst. In der nächsten Woche, in der nächsten Zeit, im nächsten Monat. Und ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so ein guter Gott bist. Und ich bitte dich, dass du heute Abend Veränderung schenkst. Dass wir dir dürfen ähnlicher werden. Dass du das Willen uns vollbringen bewirkst in unserem Leben. Du siehst dort, wo wir vielleicht vor Bergen stehen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wir bitten dich, dass du kommst heute Abend. Und dass du eingreifst. Dass du in unsere Herzen und in unser Leben hineinredest. Und dass du jeder einzelnen Person das aufzeigst heute Abend, was für sie dran ist. Danke bist du ein Gott, der uns nicht überfordert. Aber was liebt mit uns, den nächsten Schritt zu gehen. Jesus, wir wollen sehen, wie deine Herrlichkeit aus unserem Leben rausscheint. Wie dein guter Geist den Platz in unserem Leben und in unserem Herzen hat, den er verdient. Danke, bist du ein guter Gott und hast du einen guten Plan für unser Leben. Amen.